Kennst du diesen Satz? Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du wissen, was ich will. Kennst du diesen Satz? Hast du den schon mal gehört? Ja? Also wenn du den schon mal gehört hast, dann bist du arm dran. Meistens geht es den Ehemännern so, gell? Dass die Frauen das sagen. Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du wissen, was ich will. Warum bist du arm dran, wenn du diesen Satz hörst? Entweder hat deine Frau dir schon mehrfach gesagt, was sie will, und du hast einfach nicht zugehört, du hast es einfach nicht mitgeschnitten, dann bist du arm dran. Ja? Du hast einfach nicht mitbekommen, welche Blumen ihr gefallen. Du hast einfach nicht mitbekommen, welche Ordnung in der Küche und speziell in der Spülmaschine herrscht. Ja? Oder du hast einfach nicht mitbekommen, wie das Schlafzimmer aufgeräumt werden soll oder welchen Kaffee deine Frau am liebsten hat. Dann bist du arm dran. Ja. Aber du bist auch arm dran, wenn deine Frau diesen Satz sagt und sie hat dir nicht gesagt, was sie will. Dann weißt du es nämlich nicht. Du kannst es auch nicht wissen. Ja. Dann musst du raten. Und dann ist, wenn du den nächsten Hochzeitstag planst, ja, dann musst du raten, was sie will. Sie hat es dir nicht gesagt. Und du hast eine gute Chance, richtig zu liegen, aber wahrscheinlich wirst du daneben liegen mit der Gestaltung oder bei der Urlaubsplanung, wenn sie dir nicht sagt, was sie will. Also es kommt drauf an, ob wir wissen, was unsere Frauen wollen in dem Fall oder nicht. Ist das wirklich Liebe, wenn wir erraten müssen, was der andere will? Ist es Liebe, möglichst richtig zu raten, was der andere will, und dann raten wir manchmal richtig und manchmal falsch? Liebe ist doch viel mehr, wenn der andere mir sagt, was er will, und ich mich dann danach richten kann. An die Technik kriegt ihr das noch ein bisschen rausgeregelt. Das wäre super. Ich höre mich immer 3 Sekunden Nachhall. Kriegt ihr das noch ein bisschen raus, oder soll ich was verändern? Nein? Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Auch nicht. Okay, gut. Okay. Liebe ist doch viel mehr, dem anderen zu sagen, woran er ist. Dem anderen sich zu offenbaren und zu sagen, so tick ich, so bin ich, so gefällt es mir. Und wenn du mich liebst, dann hast du die Chance, dich danach zu richten. Das ist Liebe. Und wenn wir falscherweise voraussetzen, dass Liebe heißt, ich muss den anderen lesen können, ich muss ihn verstehen, intuitiv, unausgesprochen, dann wird Liebe zu einer sehr schwierigen Sache. Da wird es nämlich zum Raten. Und ich frage mich, trifft dieser Satz auf Gott zu? Trifft dieser Satz auf Gott zu? Wenn du mich lieben würdest, dann würdest du wissen, was ich will. Und es ist ziemlich genau wie in der Ehe. Ja? Nämlich das, was Gott gesagt hat, wissen wir. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, ihn zu lieben. Und das, was er nicht gesagt hat, können wir nicht wissen. Und an der Stelle wird er auch nichts von uns verlangen, was wir nicht wissen. Also dieser Satz trifft insofern nicht auf Gott zu. Warum? Weil Gott uns nicht raten lässt. Weil Gott uns nicht im Dunkeln tappen lässt, damit wir irgendwann im Laufe unseres Lebens mal auf die richtige Spur kommen. Aber die richtige Spur wissen wir eh sowieso nie, weil Gott sich zurückhält und sich nicht offenbart. Und wenn wir auf uns selbst gestellt wären und Gott würde sagen, okay, du willst mit mir leben, aber du musst es selbst herausfinden, was mir gefällt. Du musst selbst versuchen und vielleicht triffst du beim 10. Versuch die richtige Richtung. Wenn es so will, wir wären verloren. Die Bibel sagt, keiner fragt nach Gott, keiner ist einsichtig, keiner ist weise, keiner kann intuitiv aus unserem Menschsein heraus, aus unserem menschlichen Herzen verstehen, was Gott will. Wir wissen es nicht. Das sagt die Bibel. Schlimmer noch, die Bibel sagt, unser Herz, wenn wir unserem Herz folgen, unser Herz ist trügerisch. Es führt uns nicht intuitiv zu Gott und in die richtige Richtung, sondern es führt uns automatisch, intuitiv von Gott weg in die falsche Richtung. Das heißt, wenn Gott so wäre, dass er sagen würde, okay, rat einmal los und vielleicht triffst du den richtigen Schalter, dann wären wir verloren. Nein, Gott ist anders. Der Gott der Bibel, der Gott Israels, ist anders. Er sagt, bei mir ist es anders. Du musst nicht raten, wer ich bin. Du musst nicht raten, wie ich bin, sondern ich offenbare mich dir. Ich sage, was mir gefällt. Ich sage dir, was auf meinem Herz ist. Und dann bietet er vor allem sein Bundesvolk dann an, in diese Liebe einzustimmen. In diese Liebe einzustimmen, indem sie seinen Willen tun. Und worin äußert sich sein Willen? Ne, ganz markant und an vorderster Stelle in seinen Geboten. Liebe und Gebote. Seine Gebote. Darum geht es heute. Wenn wir gucken, zur Zeit, als Gott Israel erlöst hat aus Ägypten, welcher Gott hatte sich seinem Volk offenbart? Welche dieser Götter, menschenerfundene Götter und Gestalten, welcher hat sich denn offenbart und gesagt, was er will? Keiner. Es war eine Raterei, ein Tappen im Dunkeln. Und ich habe ein sehr bewegendes Gebet gefunden, das sich folgendermaßen liest, und das heißt, das Gebet an jeden Gott. Warum an jeden? Naja, weil man nicht weiß, mit wem man es gerade zu tun hat. Man weiß nicht, mit welcher Gottheit man sich gerade verscherzt hat und es man wieder ins Reine bringen muss. Und deswegen ist es ein Pauschalgebet an die ganzen Götter der damaligen Zeit, und es liest sich folgendermaßen. Möge die Wut im Herzen meines Herrn mir gegenüber gestillt werden. Möge der unbekannte Gott mir gegenüber ruhig sein. Möge die unbekannte Göttin mir gegenüber ruhig sein. In Unwissenheit habe ich das Verbotene meines Gottes gegessen. Aus Unwissenheit habe ich einen Fuß auf das gesetzt, was meine Göttin verboten hat. O Herr, meine Übertretungen sind zahlreich. Groß sind meine Sünden. Die Übertretungen, die ich begangen habe, weiß ich tatsächlich nicht. Die Sünde, die ich begangen habe, weiß ich tatsächlich nicht. Das Verbotene, das ich getan habe, den verbotenen Ort, den ich tatsächlich betreten habe, ich weiß es nicht. Und dann geht es weiter. Der Gott trat mir im Zorn seines Herzens gegenüber. Als die Göttin wütend auf mich war, machte sie mich krank. Der Gott, den ich kenne oder nicht kenne, hat mich unterdrückt. Die Göttin, die ich kenne oder nicht kenne, hat mir Leid auferlegt. Obwohl ich ständig auf der Suche nach Hilfe bin, nimmt mich niemand an die Hand. Wenn ich weine, kommen sie, die Götter und Göttinnen, nicht an meine Seite. Ich stoße Klagen aus, aber niemand hört mich. Ich bin beunruhigt, ich bin überwältigt, ich kann nichts sehen. Der Mensch ist dumm, er weiß nichts. Die Menschheit, jeder, der existiert, was weiß er? Ob er Sünde begeht oder Gutes tut, weiß er nicht einmal. Entferne meine Übertretungen und ich werde dein Lob singen. Möge dein Herz wie das Herz einer echten Mutter mir gegenüber ruhig sein. Ein verzweifeltes Gebet an den unbekannten Gott. Du weißt gar nicht, an welchen. Du weißt gar nicht, mit welchem Gott du dich gerade angelegt hast, indem du das oder jenes gesagt oder getan hast oder nicht getan hast. Du bist am Raten. Und in dieser Situation der damaligen Zeit spricht ein Gott hinein, und es ist der wahre Gott. Es ist der einzige Gott, es ist der Gott Israels, und er spricht hinein und er offenbart sich. Er sagt, was er auf dem Herzen hat. Er sagt, was er will, und er gibt seinem Bundesvolk die Möglichkeit, darauf zu reagieren, in Liebe. Herzzerreißend und deprimierend dieses Gebet. Hoffnungslos. Gott ist ganz anders. Und Gott macht sich dann dem Volk bekannt, und das ist so stark. Wir werden jetzt nicht die 10 Gebote angucken oder irgendwelche Gebote im Speziellen, sondern aus der Helikopterperspektive. An der Stelle, zu dem Zeitpunkt, als Gott seine Gebote gibt, wir reden von 10 Geboten, ja, sagt er vor diesen Geboten etwas ganz Markantes. Und das ist das Tor, um die Gebote richtig zu verstehen. Das ist die Tür, durch die wir gehen müssen, damit wir jedes einzelne Gebot und alle seine Gebote im rechten Licht sehen. Also lasst uns durch diese Tür gehen, und die ist im folgenden Vers uns gegeben. Nämlich direkt vor den 10 Geboten sagt Gott Folgendes. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Das ist der Schlüssel zu den Geboten, zu den 10 und zu allen anderen Geboten. Nämlich, dass Gott sich bekannt macht. Dass er sich nicht im Verborgenen hält, sondern dass er sich bekannt macht. Er gibt seinen Namen bekannt und er gibt sein Wesen bekannt, indem er eingreift in die Geschichte und sagt, Israel, ich erlöse dich. Bevor ich dir irgendeins von den Dingen gebe, die mir auf dem Herzen brennen, hole ich dich raus. Ich erlöse dich aus der Situation, aus Bedrängnis, aus Sklaverei, von Sünde, von Gottlosigkeit, hole ich dich heraus. Und das Erste, was du mit Gott erleben darfst, ist was? Nicht, dass er dir einen Katalog von Regeln gibt, den du einhalten musst, sondern er sagt, zuerst lerne mich kennen. Lerne mich kennen in dem, wie ich bin, in dem, was mir auf dem Herzen liegt. Und Gott sagt, ich sehe dich, ich nehme deine Situation wahr, ich nehme deine Bedrängnis wahr und die Bedrängnis ist heute anders als damals bei Israel. Wir sind bedrängt von Sünde und von schwierigen Umständen, in die wir uns teilweise selber gebracht haben, teilweise durch andere Menschen. Und Gott sagt, ich sehe dich und ich handle für dich. Ich handle zu deinen Gunsten. Und wenn du im Glauben an mich einsteigst und dich an mich bindest, dann wirst du mich erleben, wie ich erlösend wirke. Meine Erlösungskraft wirst du in deinem Leben erleben. Und das ist das Tor, durch das wir gehen müssen, wenn wir die Gebote im Gottessinn verstehen wollen. Und ich hoffe, du kannst von sowas erzählen. Immer wieder, dass du sagst, ja, so habe ich Gott erlebt. In dieser Situation, ich war in Bedrängnis, ich war unter Sünde, es war dunkel in meinem Leben und ich habe mich an Gott gewendet und er hat helfend, errettend, erlösend eingegriffen. Vielleicht hast du da nichts in deiner Vergangenheit, wo du sagen kannst, ich kann das auf Anhieb sagen. Dann mach dich auf die Reise. Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet. Wo ist es passiert in deinem Leben? Und wenn Gott dich an den Punkt führen sollte, dass es tatsächlich noch nicht passiert ist, dann stehst du vor einer großartigen Entscheidung. Nämlich, dass du sagst, ich will. Ich glaube, dass Gott erlösend handelt wie damals und dass mein Leben dadurch verändert wird. Ich gebe mein Leben ab und lege es ihm hin und dann werde ich ihn als Herrscher und als Erlöser, als den, der die Situation verändert, kennenlernen. Gott sagt, ich bin nicht irgendein Gott, sondern ich bin der Herr, dein Gott. Gott macht sich persönlich bekannt. Er nennt seinen Namen und wenn du deinen Namen nennst, heißt es, du willst mit jemand in Beziehung treten, in eine persönliche Beziehung. Das beste Beispiel ist, wenn du im Hofer einkaufen gehst. Wer von uns hat schon mal der Dame an der Kasse den Namen genannt und sie mit Handschlag begrüßt? Nein? Hast du nie gemacht? Warum nicht? Weil du nicht mit ihr persönlich in Beziehung treten willst. Weil du sagst, kassier mich ab und dann zahle ich mein Geld und es ist fein. Aber mit jemandem, den du persönliche Beziehung treten willst, zu dem gehst du hin, da streckst du die Hand aus und du offenbarst dich mit deinem Namen. Das heißt, du machst dich bekannt, sagst, ich will in Beziehung mit dir treten. Du darfst mich mit meinem Namen ansprechen. Da entsteht eine Beziehung. Und Gott sagt, ich bin der Herr, gut, im Deutschen ein bisschen pauschal wiedergegeben, ja. Luther hat da stark mit reingeprägt, aber der hebräische Name Gottes, dieser vierbuchstabige Name, Jahwe, steht dahinter und Gott sagt, der bin ich. Ich bin Jahwe, dein Gott. Und was habe ich getan, sagt Gott, ich habe dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft. So, das ist das Tor, durch das wir auf die Gebote blicken müssen. Und wenn wir von irgendeiner anderen Seite kommen, dann haben wir ein Problem. Dann bekommen wir es in den falschen Hals. Ich habe von einem Autor Folgendes gefunden, der schreibt in seiner Ethik zu den 10 Geboten Folgendes in seinem Vorwort, und das war sehr bezeichnend. Da schreibt er, die Zusage, ich bin der Herr, dein Gott, ist die Wiedereröffnung des göttlichen Lebensraums für den Menschen. dass ich und du im Munde Gottes erneuert die Gemeinschaft zwischen Gott und dem mit du angeredeten Menschen. Damit sind die Gebote, die dann folgen, weder Glaubensartikel noch Sittenregeln, sondern die Konstitution einer Gemeinschaft durch eine Gemeinschaftssatzung. Mit anderen Worten, Gott sagt, lass uns Gemeinschaft haben. Lass uns persönlich werden. Ich möchte persönlich werden. Und damit du weißt, wie wir persönlich werden können, ich gebe dir meine Gebote an die Hand. Und dann schreibt er hier weiter, der Hans-Jörg Bräumer. Gott schließt die Tür auf, die einmal verschlossen war. Die Zusage, ich bin der Herr, dein Gott, ist das Aufschließen von Freiheit und Leben für den Menschen. Nur wer durch dieses offene Portal hindurchgeht, kann die 10 Gebote verstehen. Und ich sage, der kann überhaupt erst alle Gebote verstehen. Nicht nur die 10, sondern alle Gebote werden dann erst verständlich. Bevor Gott seine Gebote offenbart, macht er ein Liebesangebot. Er macht sich dem Menschen bekannt und er sagt, wer er ist. Und das nimmt den Menschen aus dem Machtbereich heraus und bringt ihn unter Gottes Herrschaft. Und erst unter Gottes Herrschaft, erst wenn wir darunter stehen, dann können wir fragen, okay Herr, jetzt hast du mich erlöst, jetzt habe ich dich erlebt. Das wäre eine natürliche, gute geistliche Reaktion zu fragen, was gefällt dir eigentlich? Wie sieht ein Leben aus, das dir gefällt? Und dann stößt du frontal auf die Gebote. Die Gebote sind kein Regelwerk oder kein Moralgesetz, sondern es ist Gemeinschaft. Wie lebe ich die Gemeinschaft mit Gott? Und die Gebote, das wird dann gesagt, die haben klebende Wirkung, wenn du so willst. Ja? Gott sagt zu Israel, pass auf, ihr habt mich erlebt und wenn ihr an mir festhalten wollt, in Liebe, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr an meinen Geboten fest. Warum? Weil mein Wille euch dann kostbar geworden ist. Das, was auf meinem Herzen ist und sich in meinen Geboten ausdrückt, das ist euch kostbar geworden. Und dann sagt die Bibel, und dann werdet ihr dadurch, dass ihr Gebote verfolgt, mir ankleben, mir ganz eng verbunden sein, Gemeinschaft mit mir erleben in einer Weise, wie es anders nicht passiert. Und jetzt hat er das, der Hans-Jörg Bräumer, Freiheit genannt. Das ist kein neuer Gedanke. Er hat gesagt, das ist Freiheit, das Aufschließen von Freiheit. Und jetzt haben wir ein bisschen ein Problem. Also wenn es dir so geht wie mir, in jüngeren Jahren, wo ich zum Glauben gekommen bin, da waren die Gebote für mich ein notwendiges Übel. Zu sagen, okay, ich will mit Gott gehen, ich will mich auch nach ihm richten, also beiß ich halt in den sauren Apfel und tu das, was er will. Ja? Ich nehme es in Kauf. Ich habe es manchmal willig getan, manchmal widerwillig, aber das war geistliche Unreife. Das war ganz schwach. Gott stellt sich das ganz anders vor. Er sagt, schau her, wenn du das verfolgst mit deinem Herzen, dann sagst du damit, ich liebe dich. Wenn du das verfolgst mit deiner ganzen Kraft, dann sagst du damit, dein Wille ist mir wichtig. Ich bin an Gemeinschaft interessiert. Und dann tatsächlich, wenn das passiert, wenn das Menschen tun, wenn das eine Gemeinde tut, wenn das ein Volk tut, dann spricht die Bibel davon, dass dieses Volk frei ist. Menschen, die Gottes Gebote mit ihrem ganzen Herzen verfolgen, mit ihrer ganzen Seele, mit ihrer ganzen Kraft, werden in der Bibel als freie Menschen bezeichnet. Freiheit heißt nicht, das zu tun, was ich mit meinem menschlichen Herzen will, sondern Freiheit ist, das zu tun, was Gott will, seinen Willen zu tun. Gott hat uns insofern nicht zur Freiheit befreit, als dass wir dann wieder unsere Agenda hineinbringen können, unsere Vorstellungen, unsere Anliegen. Nein, das nennt die Bibel ganz anders. Das nennt die Bibel Sklaverei. Und wenn Gott uns, unserem eigenen Herzen überlässt, dann ist es der Anfang vom Ende. Du kannst die biblische Geschichte durchgehen. Wenn Gott Menschen sich selber überlässt, dass sie tun dürfen, was sie selbst wollen, das ist der Beginn vom Desaster. Das ist der Beginn der Verlorenheit, wenn Menschen sich nach ihrem Herz richten und nicht nach Gottes Wille und seinen Geboten. Nimm das erste Mal, wo das Wort Gebote in der Bibel vorkommt, im Paradies, vollkommene Umstände. Gott sagt, Adam, du darfst alles genießen. Ich habe dir alles gegeben, alle diese Tausenden von Bäumen. Iss, genieße. So kommt es im Hebräischen raus, im Deutschen leider nicht so. Und dann sagt Gott im zweiten Kapitel, alles sollst du essen, genüsslich essen, für dich zur Freude, zur Stärkung, außer eins. Und da kommt das Wort Gebot zum ersten Mal vor. Gott gibt ein Gebot und sagt, schau mal her, du hast tausende von Bäumen, du darfst dich im ganzen Gemüsegarten bedienen nach Herzenslust, nur ein Baum nicht. Hat ihn Gott ermutigt, von diesem einen Baum zu essen? Nein. Gott hat gesagt, tu es nicht. Warum? Schlechte Folgen. Das ist der Anfang vom Ende. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Durch diese Übertretung des einen Gebots ist die ganze Welt hineingezogen worden in etwas, was wir heute noch merken von den Auswirkungen. Also Gott will, dass wir frei sind, dass er und erlöst uns zur Freiheit, und Freiheit heißt, dass ich nicht meine eigene Agenda verfolgen muss, sondern Gottes Willen tun kann, der in seinen Geboten offenbar wird. Und jetzt natürlich, wenn wir von dem Thema reden, gibt es einen Psalm, der im Besonderen in unserem Fokus stehen muss. Ja? Also es gibt drei Psalmen, die so ganz euphorisch und enthusiastisch von Gottes Geboten reden. Ja? Also das eine ist der Psalm 1, das nächste ist der Psalm 19, und wenn du 1 und 19 zusammen liest, dann hast du 119. Kann man sich ganz einfach merken. 1, 19, 119. Ja? Und wenn wir diese Psalmen genau betrachten würden, ich picke jetzt nur drei Aspekte heraus an der Stelle, dann schlackern uns die Ohren. Wir machen das gleich. Lass uns noch etwas anderes angucken vorneweg. Und zwar, die Bibel spricht von Freiheit, aber sie spricht auch von Gerechtigkeit. Und wir müssen die Gerechtigkeit verstehen, dass wir nicht an Gott vorbeilaufen. Und das ist mir kürzlich aufgegangen, das möchte ich euch weitergeben. Drei Arten oder drei Aspekte von Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit in der Bibel? Und wir merken, das hat ganz eng was mit Gebote zu tun. Okay, lass uns diese drei Aspekte angucken, und wir merken schon, es kann sein, aufs Erste widersprechen die sich, diese Aspekte. Aber in Wirklichkeit sind sie ein und dieselbe Sache. Der erste Aspekt, von dem die Bibel redet, ist die Gerechtigkeit Gottes. Und das habe ich mal übersetzt mit Gottes errettende Kraft. Die Bibel sagt, Gott hat Israel aus Ägypten erlöst, und das ist Gerechtigkeit. Das entspricht Gottes Gerechtigkeit, dass er eingreift mit seiner Macht und Israel verändert und einen neuen Zustand herbeiführt. Und jetzt steht zum Beispiel Deuteronomium 33. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Aber da hört es nicht auf, sondern Gott sagt, dass Israel ins Land Israel kommt. Das entspricht Gottes Gerechtigkeit. Und wenn wir jetzt die Bibel weiterverfolgen würden, gibt es viele Stellen, die davon sprechen, wie Gott an seinem Volk handelt. Und das alles ist Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, das gefällt Gott, so zu handeln. Wir können es übersetzen mit, ja, Gott greift ein mit seiner errettenden Kraft. So, das ist Gerechtigkeit Gottes. Soweit, so gut. Jetzt gibt es den zweiten Aspekt, und der liest sich folgendermaßen: die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Die Bibel sagt nicht nur, Gott errettet mit Macht, sondern auch, wenn Menschen sich nach seinem Willen richten, den er in seinen Geboten offenbart, dann ist es gerecht. Dann findet es vor Gott Anerkennung, sagt die Schrift. Ja, in der Tora gibt es diesen Vers, über den wir stolpern müssen eigentlich. Da sagt Mose zu ihnen, wenn wir das alles tun, was Gott uns geboten hat, dann wird es uns zur Gerechtigkeit dienen. Und wir zucken schon zusammen und sagen, Moment, das können wir so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Heißt es, durch Gebote befolgen können wir gerecht werden vor Gott? Also das klingt, also wenn man Paulus mal 10 Minuten gelesen hat, dann klingt das wirklich gotteslästerlich. Aber es steht in der Bibel. Also lasst uns erstmal diesen Gedanken aushalten, Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Das Interessante ist, dass das im Neuen Testament genauso gesagt wird. Dass da kein Unterschied ist, sondern dass Leute, die Gottes Gebote verfolgen und sie tun, als gerecht vor Gott beschrieben werden. Also du kannst die ganzen Propheten durchgehen. Gott mahnt sein Volk und sagt, ihr habt mich verlassen. Eure Lieder sind geplärr, eure Opfer mag ich nicht mehr, obwohl er selbst angeordnet hat, dass sie Opfer bringen. Ja? Sondern er sagt, ich möchte, dass ihr mein Recht tut und meine Rechtsbestimmungen lebt. Das sagt Gott, das ist mein Wille. Im Neuen Testament, das ist dann immer schön, wenn wir zum Beispiel ins Lukas-Evangelium schauen, ganz am Anfang treffen wir dort auch zwei Menschen, die als gerecht bezeichnet werden. Und nur als ein Beispiel von mehreren möchte ich das vorlesen. Nämlich in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias. Und seine Frau war eine von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Und jetzt kommt es, sie waren aber beide gerecht vor Gott, steht da. Die waren gerecht vor Gott. Und interessant ist jetzt im nächsten Halbsatz wird nicht gesagt, weil sie an Gott glaubten, sondern und sie wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Sie wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Also hier knirscht es bei uns. Hier lernen wir einen neuen Aspekt kennen von Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, aus der Tora, aus den Geboten. Und Gott sagt, das gefällt mir. Wenn ein Mensch das lebt, dann gefällt mir das. Aber Achtung, kann ein Mensch das überhaupt leben? Also kann ein Mensch, wer von uns würde sagen, ja, ich bringe das zustande? Und jetzt wird es ganz schnell ruhig, gell? Wir merken, das funktioniert nicht. Also wir haben selbst den Adam gesehen in einer perfekten Umgebung, in Harmonie mit Gott im Paradies und er darf alles außer eine Sache. Und was passiert? Failure, Versagen. Nein, und wir merken, das kann man so nicht stehen lassen. Da fehlt noch ein weiterer Aspekt und in der Tat, die Bibel bringt uns einen weiteren Aspekt. Sie sagt, wenn du glaubst, über die Gerechtigkeit der Gebote, also über die Gebote Gerechtigkeit vor Gott final zu bekommen, also dass du schuldlos dastehst, dass du Vergebung der Sünden bekommst, über irgendetwas tun, nein, da bist du auf dem falschen Weg, sagt Gott. Also deswegen braucht es diesen anderen Aspekt und auch von dem berichtet die Bibel, nämlich von der Gerechtigkeit Jesu, von der Gerechtigkeit aus Glauben. Von der Gerechtigkeit, die kein Mensch zustande bringt und wenn er sich noch so arg anstrengt. Ja? Nimm den besten Menschen, den treuesten Menschen in der besten Umgebung, nimm Adam, nicht geschafft. Nimm einen der besten Menschen damals, der Noah, war ja, der war auch untadelig, steht in der Schrift. Nimm ihn, ja, auch nicht geschafft. Kein Mensch schafft es. Nimm Mose, den großen Propheten und Mittler, durch den Gott Sachen getan hat, die er durch fast keinen anderen Menschen getan hat. Auch er ist nicht vollkommen. Nein, der zweite Aspekt darf nicht für sich stehen. Ja? Aber der dritte hebt den zweiten nicht auf. Das ist unsere Herausforderung, dass wir die Aspekte stehen lassen. Die Gerechtigkeit Jesu, und da redet die ganze Bibel davon, im Alten Testament auch schon, ja, angesprochen, dass Mose sagt, hey, was wir brauchen, ist ein neues Herz. Was wir brauchen, ist Gottes Gebote auf dem Herzen. Da muss eine Herzenserneuerung stattfinden, damit wir es leben können, wie es Gott gefällt. Und das wird dann im Neuen Testament zigfach, gibt es das Echo da, dass es heißt, kein Mensch kann vor Gott gerecht werden. Und von welcher Gerechtigkeit reden wir? Von der ewigen Gerechtigkeit vor Gott. Also mit anderen Worten, nur diese Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus macht uns zu gerechten Menschen. Nur die kann ewig retten. Ja, die Gerechtigkeit. Heißt es, dass wir die Gebote über Bord schmeißen können? Heißt es, dass wir doch wieder unsere eigene Agenda verfolgen können? Nein, ganz im Gegenteil. Wer gerecht gesprochen ist durch den Glauben aus Gottes Gnade, der wird ja nach Gott fragen. Weil der will ja nicht dorthin zurück, wo er hergekommen ist. In die Dunkelheit, in die Abhängigkeit, sondern der will die Freiheit leben. Und die Freiheit liegt worin? In den Geboten, richtig verstanden. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, ein paar Verse aus dem Psalm 119 und die bringen uns auch zum zum Stolpern. Da sagt der Psalmschreiber zum Beispiel: Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz oder deiner Lebensanweisung. Ich bin ein Fremdling auf Erden. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Wer ein bisschen in der Bibel unterwegs ist, der weiß, dass dieser Ausdruck normal anders lautet. Da lautet er nämlich so, in einem anderen Psalm zum Beispiel: Verbirg dein Angesicht Gottes nicht vor mir, weil das wäre das Todesurteil. Hier ändert der Psalmschreiber das und setzt hier anstelle von Gottes Angesicht, setzt er die Gebote ein. Unglaublich, wie kann er das tun? Das ist doch gotteslästerlich. Er sagt: Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Zweites: Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Begnadige mich mit deinem Gesetz. Also Gesetz und Gnade, wenn du Paulus liest, das sind widersprüchliche Komponenten. Ja? Und er sagt: Begnadige dich mit deiner Tora. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Das ist mein Leuchtturm, sagt der Psalmschreiber. Das ist für mich die Gnade, wenn ich dein Gesetz habe. Er guckt von der anderen Seite wie Paulus, zugegeben. Er guckt auf jeden Fall. Ja. In anderen Psalmen heißt es: Ich habe Gott vor mich gestellt. Er ist mein Leuchtturm, er ist meine Ausrichtung. Psalm 119 sagt: Ich habe dein Gesetz vor mich gestellt. Das ist schon gewaltig. Drittes Beispiel: Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Die Hände ausstrecken in der Bibel ist eine Phrase für was? Für Gebet. Die Hände werden zu Gott erhoben, genauso wie die Seele zu Gott erhoben wird. Es wird zu Gott gebetet. Hier steht: Die Hände werden erhoben, wohin? Ausgestreckt zu den Geboten. Ja. Gut, wir können jetzt sagen, es ist ein alttestamentlicher Psalm, trifft nicht mehr zu, musste Paulus lesen. Moment, nicht so schnell. Ja. Der Psalm redet immer davon, dass die Gebote nicht irgendwelche Gebote sind, sondern es sind deine Gebote. Es ist nicht irgendein Gesetz, sondern es ist dein Gesetz. Die Gebote und das Gesetz ersetzen Gott nicht. Es wird nicht substituiert, sondern es wird auf einer Linie gesehen. Nämlich, dass die Gebote, der offenbarte Wille Gottes, mich zu Gott bringt und mir etwas vermittelt, was ich ohne sie nicht habe. Was ich ohne sie in meinem Leben verlieren werde. Aber wir müssen wissen, in welcher Beziehung wir zu Gott stehen vorher. Wir müssen durch dieses Tor gegangen sein, dass Gott unser Erlöser geworden ist, dass Jesus in unser Leben gekommen ist. Ansonsten bekommen wir es in den falschen Hals. In 1. Johannes 5 steht: Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Wer von uns würde da zustimmen? Seine Gebote, also entweder liegen wir mit unserer Betrachtung falsch, oder die Bibel müssten wir hier korrigieren. Wir können jetzt im Urtext gucken und sagen: Okay, vielleicht ist eine falsche Übersetzung oder so, aber was sollen wir damit anfangen? Seine Gebote sind nicht schwer. Also, und das ist typisch Fackelträgerbotschaft: Gottes Gebote sind nicht leicht, sie sind nicht schwer, sie sind unmöglich zu tun. In welcher Hinsicht? Aus menschlichen Möglichkeiten. Mit unserer menschlichen Kraft, mit unserem menschlichen Herzen können wir Gebote Gottes nicht tun, und wir haben auch gar kein Interesse daran. Ja, das stimmt. Aber wenn Gott in unser Leben gekommen ist als Erlöser, dass er Wohnung genommen hat in uns, durch seinen Geist, dann dreht sich unsere Perspektive rum. Und mir scheint so, als ob ich nicht der Einzige bin, der im Lauf seines geistlichen Lebens diese umgekehrte Perspektive nie richtig bekommen hat. Ich hänge da immer wieder. Ich stolper da immer wieder, und ich würde am liebsten das weglassen, diese Verse. Ja? Aber sie bringen mich an einen Ort, an dem es Spannung gibt. Und ich sage: Herr, okay, wie passiert das jetzt? Ich weiß, ich kann es nicht. Das habe ich schon oft erlebt, erlebe ich jeden Tag. Aber wie kommt es zustande, dass dein Wille in mein Leben in Erfüllung geht? Durch den Geist Gottes. Und aus der Perspektive musst du sagen, Gottes Gebote sind nicht schwer. Sag nicht, Gottes Gebote sind unmöglich. Ja, das war dein Leben ohne Gott. Sag nicht, Gottes Gebote sind schwer, sondern Gottes Gebote sind nicht schwer. Alle, die mit Kindern zu tun hat oder mit Menschen, die Stoff lernen möchten, verinnerlichen, wenn du denen sagst, jetzt kommt was Schweres, das du fast nicht verstehen kannst, damit hast du schon mal den pädagogisch, ja, und didaktisch den Boden unter den Füßen weggezogen nach dem Motto, du wirst es eh nie können. Also du bist ein hoffnungsloser Fall. Wir brauchen gar nicht drüber reden. Aber wenn du sagst, folg mal her, hier ist etwas, das kannst du verstehen und das kannst du leben, dann passiert etwas mit unserer Seele, das sagt, okay, also sag, was ist es? Was ist es? Was ist es, was ich leben kann? Du kannst Gottes Willen leben, weil Gottes Gebote sind nicht schwer. Lassen wir es so stehen. In der Spannung, ja? Lassen wir es so stehen. Jesus sagt an einer Stelle, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Boah, das klingt gut. Beseelen, könnte man auf Deutsch sagen, ja? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe, oder hebräisch Shalom, finden für eure Seelen. Wer von uns will Seelenfrieden? Wer von uns will den Shalom Gottes erleben? Also, jetzt müssen alle Hände hochgehen. Ja, also, das ist etwas, danach strecken wir uns aus. Und Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Nehmt auf euch mein Joch. Es gibt eine rabbinische Diskussion über die Tora. Und die Rabbiner sagen Folgendes. Wenn du das Joch der Tora abwirfst, dann kommst du unter das Joch menschlicher Herrscher und menschlicher Belange. Dann wirst du Sklave von anderen oder von dir selber, deinem eigenen gottlosen Willen. Aber wenn du das Joch der Tora auf dich nimmst, dann bist du ein wirklich freier Mensch. Ich glaube, Jesus knüpft daran an und sagt, hey, nehmt mein Joch auf euch, nehmt mein Wille als den Obersten, meine Gerechtigkeit, das, was ich setze als Maßstab, wenn das deine Gerechtigkeit ist, dann wirst du was finden? Ruhe, Shalom. Aber das ist eine weite Strecke, die wir gehen müssen. Lasst uns zum Abschluss Bonhoeffer lesen, der das genauso zusammengefasst hat. Die drei Psalmen, 1, 1919, die in besonderer Weise das Gesetz Gottes zum Gegenstand des Dankens, Lobens und Bittens machen, wollen uns vor allem die Wohltat des Gesetzes vor Augen führen. Die Freude am Gesetz, an den Geboten Gottes erfüllt uns, wenn Gott unserem Leben durch Jesus Christus die große Wendung gegeben hat. Es ist Gnade, Gottes Befehle zu kennen. Sie befreien uns von den selbstgemachten Plänen und Konflikten. Sie machen unsere Schritte gewiss und unseren Weg fröhlich. Gott gibt seine Gebote, damit wir sie erfüllen. Und seine Gebote sind nicht schwer für den, der in Christus alles heil gefunden hat. Und dann schreibt er weiter, Jesus ist selbst unter dem Gesetz gewesen und hat es in völligem Gehorsam gegen den Vater erfüllt. Gottes Wille wird seine Freude, seine Speise. So dankt er in uns für die Gnade des Gesetzes und schenkt uns die Freude in seiner Erfüllung. Die Gnade des Gesetzes und die Freude bei der Gesetzeserfüllung. Nun bekennen wir unsere Liebe zum Gesetz. Wir bekräftigen, dass wir es gern halten und bitten, dass wir in ihm unsträflich bewahrt bleiben. Nicht in eigener Kraft tun wir das, sondern wir beten es im Namen Jesu Christi, der für uns und in uns ist. Bonhoeffer hat diese Aspekte zusammengebracht in der Superweise. Von ihm möchte ich lernen. Wie sollen wir also die Gebote betrachten? Durch dieses Portal der Erlösung durchgehen und von daher die Gebote betrachten als Gottes Willen, der für uns Gnade ist, der für uns Freude ist und in dessen Erfüllung wir ein Leben erleben, das Gott gefällt. Und über dieses Leben sagt Gott dann, das ist gerecht vor mir. Das gefällt mir. jage den Geboten nach in der Kraft Jesu, aus der Beziehung zu Jesus, in der Gemeinschaft mit Jesus. Warum? Jesus war der leidenschaftlichste Mensch, die Gebote zu leben. Und die Gebote haben das Leben Jesu nicht erstickt, nicht unterdrückt, seine Freude nicht klein gemacht, sondern haben das hervorgebracht, was Gottes Wille war in seinem Leben. Das kräftigste, das lebendigste, das fröhlichste, das siegreichste Leben auf dieser Welt hat Jesus gelebt. Ich möchte sein Nachfolger sein, auf dieser Spur, aber nie ohne ihn, immer mit ihm und durch ihn und in ihm. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für deine Offenbarung. Danke, dass wir nicht im Dunkeln rumstochern müssen, mit welchem Gott wir uns jetzt gerade anlegen oder verscherzen, sondern dass du hineingetreten bist in diese Welt und dich offenbart hast. Dass du gesagt hast, wer du bist und für was dein Herz schlägt, was dein Wille ist und was dein Plan ist. Und wir danken dir für deine Gerechtigkeit, die du an Israel aufgerichtet hast. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit, die du uns hast zuteil werden lassen, durch den Glauben an Jesus, durch deine errettende Kraft in unserem Leben. Und wir danken dir für die Gnade deiner Offenbarung, deines Willens in den Geboten. Und Herr, wir beten so, dass wir deine Gebote im rechten Licht sehen. Nicht rebellisch, nicht ablehnend, nicht missmutig, sondern dass wir sie fröhlich empfangen als deinen Willen und dass wir ihnen nachjagen, dass wir leidenschaftlich ihnen nachjagen, weil es dein Wille ist, weil es dein Herz ist. Und wir wollen Gemeinschaft mit dir haben, indem wir deinen Willen ernst nehmen. Und wir danken dir, Herr, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen und dass du es auch nie gewollt hast, dass wir es tun, denn wir sind gescheitert und wir scheitern immer wieder. Aber danke, dass du uns in deinem Sohn die Gnade gegeben hast und durch deinen Geist befähigst, deine Gebote zu tun. Und du hast gesagt, deine Gebote sind nicht schwer. Deine Gebote sind nicht schwer. Und das wollen wir auch annehmen, wenn du das so sagst. Wir preisen dich, Herr, und danken dir, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen, jeden Tag lesen. Und wir wollen es jetzt in dieser neuen Woche ganz bewusst tun. Dein Wort aufschlagen, darin lesen und dich entdecken, wer du bist, damit wir Heil finden in der Gemeinschaft mit dir. Amen.